immer zeigen wollen, das machst du alles. Du machst nicht nur die Brote für die Kinder, du bist auch voll berufstätig, erfolgreich, machst ganz viel Sport und dann kannst du dir doch wohl abends deine Biere gönnen.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich rede heute mit Martin Beitinger. Martin Beitinger ist lange erfolgreich auf vielen Ebenen. Er macht Karriere als Manager, ist Vater von 3 Kindern, geht jeden Morgen joggen. Was aber keiner weiß, Martin Beitinger hat ein Alkoholproblem. Über Jahre belügt er sein Umfeld und führt ein Doppelleben. Während der Corona-Krise spitzt sich dann seine Situation so zu, dass er beschließt, endlich ehrlich zu sein. Erstmal herzlich willkommen, Herr Beitinger.
Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Herr Steinbrecher.
Ja, und ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Herr Beitinger, ich habe gerade gesagt, Sie haben viele Jahre ein Doppelleben geführt. Ist das der richtige Begriff? Also haben Sie das auch selbst als eine Art Doppelleben empfunden?
Wenn ich ganz ehrlich zu mir war, und es gab damals durchaus Momente, da habe ich es tatsächlich als Doppelleben empfunden. Das ist absolut richtig. Auch wenn dadurch, dass es ja gar nicht darum ging, permanent mein Umfeld zu belügen, ich das als solches gar nicht immer so belasten und von Anfang an auch gar nicht wirklich als schmerzhaft empfunden habe, sondern da eher wirklich ziemlich naiv über Jahre hinweg auch reingerutscht bin.
Also reingerutscht in eine Situation, Sie haben schon selbst gesagt, belügen, das ist so ein Terminus, der da vorkam, in eine Situation, die Ihrem Umfeld gegenüber auf jeden Fall nicht richtig ehrlich war. Und um die Entwicklung auch zu verstehen, gehen wir mal ein Stück zurück. Sie sind in Oberbayern aufgewachsen, in einem Dorf. Gab es dort eigentlich ein Dorfleben mit Dorffesten, so wie ich mir das jetzt vorstelle?
Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich das sehr, sehr gut vorstellen können im oberbayerischen Dorfleben, wie das da so abläuft. So war es tatsächlich auch und so bin ich auch im Alter von 16, 17 an mein erstes Bier oder die ersten Mixgetränke gekommen. Und weil es einfach üblich war, weil es gang und gäbe war, weil es so ein bisschen das Rebellische scheinbar auch war, von der Gesellschaft her betrachtet, für mich selbst habe ich relativ schnell gemerkt, dass Alkohol eine Substanz ist, die mir ein ganz großes Gefühl von Entspannung, von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Lockerheit und auch Euphorie, insbesondere dann abends bei Festen gegeben hat. Und deswegen habe ich mich sehr schnell, sehr gut angefreundet mit der Substanz.
Was haben Sie denn getrunken am Anfang?
Also ganz am Anfang waren es so Versuche mit Mixgetränken irgendwie warm zu werden, weil das einfach in der Jugendzeit oder späten Teeniezeit so angeboten wurde oder einfach da war auf Festen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, so mit 17, 18, 19 dann, dass Bier eigentlich das ist, was mir, und so platt muss ich sagen, das beste Rauschgefühl gegeben hat. Insbesondere in den ersten, ich sag jetzt mal 30 bis 60 Minuten, wo ich gemerkt habe, der Alkohol bewirkt was in meinem Kopf. Da war Bier die Substanz, die mir vom Gefühl her am meisten gegeben hat.
Und was war das dann so im Umgang mit anderen? Also würden Sie schon sagen, das hat Sie gelockert oder neben dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, aber hat es das dann für Sie angenehmer gemacht, auf Partys zu gehen, irgendwie auf Feste zu gehen?
Ich würde fast behaupten, es hat mir überhaupt erst ermöglicht, entspannt auf eine Feier zu gehen, wenn ich wusste, dort kann ich Alkohol trinken oder wenn ich die Gelegenheit hatte, bevor ich auf eine Feier gegangen bin, schon etwas zu trinken, weil tatsächlich ich war durchaus unsicher in der Zeit 17, 16, 17, 18 und nicht selbstbewusst. Ich hatte viele Ängste, was mich selbst betrifft, wie ich rüberkomme. Bin ich lustig, bin ich unterhaltsam? Und das alles hat mir scheinbar, diese ganzen Ängste hat mir damals der Alkohol genommen, beziehungsweise hat die richtigen Stellen betäubt in meinem Kopf, das weiß ich heute, um das eben nicht mehr so wahrnehmen zu können.
Haben Sie den Eindruck gehabt, dass das bei Freunden ähnlich war in der Zeit?
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es einigen ähnlich ging. vielen wiederum vielleicht gar nicht. Ich habe immer Menschen bewundert, die gesagt haben, heute fahren wir 20 Kilometer in Nachbar, Kleinstadt, gehen in eine Disco und ich fahre. Mhm. Und ich habe da kein Problem damit, 3 Stunden am Abend zu tanzen, auch wenn ich nichts getrunken habe. Mhm. Für mich völlig unvorstellbar in dem Alter, nüchtern zu tanzen und ausgelassen auf einer Feier gute Laune zu haben.
War das denn am Anfang begrenzt auf diese Situation oder war das dann auch schon mal so ein Bierchen zum Feierabend zu Hause am Abend? Oder war das eher partybezogen zunächst?
Das war nur partybezogen zunächst. Also zu Hause, das kam dann erst später, 3, 4, 5 Jahre später, dass wir zu Hause zusammen am Abendessenstisch mit dem Vater ein Bier getrunken haben. Aber dass ich mit meinem Vater wirklich auf ein Bier irgendwo hingegangen bin, das war dann erst viel später mit 28, 29, 30.
Sie haben dann nach der Schule ja beruflich Karriere gemacht. Sie sind Bauleiter geworden, haben dann noch Ingenieurswesen studiert, sind dann schließlich ins Management aufgestiegen. Wenn Sie an die ersten Berufsjahre denken, da sind wir dann ja auch in den 20ern und so weiter. Was haben Sie da getrunken und in welchen Situationen?
Also es war tatsächlich immer nur Bier und es ist auch bis zum Schluss beim Bier geblieben.
Ja.
Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die Mengen natürlich immer mehr wurden, oder was heißt natürlich, bedingt durch den Gewöhnungsprozess des Körpers wurde es immer mehr. Und gerade in den ersten Berufsjahren war ich viel unterwegs, viel in Deutschland unterwegs durch die Bauleitertätigkeit im Gleisbau, sodass ich tagelang in irgendwelchen Hotels verbracht habe. Und da war es eben dann das Feierabendbier oder die Feierabendbiere, die dazu kamen, entweder im Hotel oder in der Bar oder im Restaurant.
Und hat sich das dann zu Hause auch so fortgesetzt?
Zu Hause war witzigerweise dann immer so die Entspannungsphase, wenn ich tatsächlich zu Hause mit Familie war. Und da habe ich dann zunächst, also unter der Woche oder am Abend kaum etwas getrunken oder gar nichts getrunken in der ersten Zeit. Das kam dann erst etwas später, als ich weniger Reisetätigkeit hatte durch einen Berufswechsel und ich gemerkt habe, aber diese Freiheit, diese Unabhängigkeit in anderen Städten und auch die Möglichkeit, einfach selbst zu entscheiden, jetzt trinke ich und niemand sitzt neben mir und zählt meinen Bierkonsum, die hat mich dann dazu veranlasst, eben tatsächlich, glaube ich, das Biertrinken zu verheimlichen beziehungsweise zu versuchen, dass es möglichst wenig Menschen mitkriegen in meinem Umfeld.
Sie waren ja dann in der Beziehung, Sie wurden Vater. Beschreiben Sie das mal, weil das ist ja jetzt ein spannender Punkt, den Sie nennen, ne? Dass Sie gemerkt haben, es wird immer mehr, aber Sie wollten nicht, dass andere das mitkriegen. Welche Strategien haben Sie denn entwickelt, dass es keiner mitkriegt?
Also Strategien entwickelt, das klingt wahnsinnig verkopft. In der Beziehung war ich gar nicht so verkopft, sondern ich habe mich ehrlich gesagt treiben lassen durch mein Bedürfnis. Mhm. Und dieses Bedürfnis war, glaube ich, schon ziemlich stark beeinflusst durch einen gewissen Abhängigkeitsgrad. Zu wissen, dass ich mit Alkohol bestimmte emotionale Zustände erreichen kann, hat mich unterbewusst immer wieder dazu motiviert zu sagen, heute Abend gehe ich doch nochmal mit ein paar Freunden weg. Und wenn meine Frau keine Lust hatte, dann dachte ich mir, dann mache ich das alleine und habe mich mit Freunden getroffen, auch mal am Freitag oder Samstag oder auch mal unter der Woche, neben den Partys, die wir ja sowieso noch hatten. Und ergänzend dazu kamen eben dann die Abende, nach der Bürotätigkeit, wo ich mir dachte, wenn ich nach Hause fahre, jetzt kaufst du dir ein Bier beim Späti und trinkst es in der S-Bahn. Oder du hältst eben nochmal an beim Umsteigen und gehst in der Bar, trinkst 2, 3 Bier und fährst nach Hause, um dann zu Hause noch ein Feierabendbier zu trinken. Also da kommen wir dann so in die Richtung des tatsächlichen Verheimlichens oder zumindest nicht die ganze Wahrheit erzählen.
Ja. Hatten Sie denn dann immer ein paar Kästen zu Hause auch oder wie war das?
Nee, also bis ich Bier zu Hause hatte, hat es gedauert, bis ich ungefähr, ich glaube, 40 Jahre alt war, 42 Jahre alt war. Davor war die Logistikkette dahinter eigentlich ziemlich mobil. Also das war tatsächlich über den Späti oder das war über Bars, Restaurants oder ein Supermarkt, so dass ich Depots über einen langen Zeitraum zu Hause auch also nicht hatte und vielleicht sogar auch nicht wollte, weil ich wollte ja gar nicht als jemand dastehen, der sein Bier permanent zu Hause braucht. Und ich habe eher andere Leute belächelt, die den Kasten Bier im Keller hatten oder hab mich da in einer ganz anderen Situation selbst gesehen.
Wenn Sie denn dann weggegangen sind mit Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen, haben Sie da denn dann drauf geachtet, dass es auch da nicht auffällt oder haben Sie sich da auch mal gehen lassen und dann einfach ohne Bremse getrunken nach außen?
Also ohne Bremse habe ich dann sehr oft getrunken, allerdings nicht von Anfang an, denn am Anfang jedes gemeinsamen Abendessens oder jeder gemeinsamen Party hatte ich immer die große Angst, dass insbesondere im beruflichen Kontext mich jemand in dieses Bild eines Alkoholikers reinschiebt oder der Eindruck entsteht, ich könnte mehr oder schneller trinken als die anderen. Und diese Angst, die hat mich schon sehr, sehr oft vor allem bei Firmenveranstaltungen heimgesucht, sodass ich mir da dann auch überlegt habe, wie komme ich denn dann damit zurecht? Sodass ich auch durchaus mal im Hotel schon mal ein Bier getrunken habe oder zwei Bier getrunken habe, bevor es dann runter zum Abendessen ging. Oder mir einfach Möglichkeiten ausgedacht habe, schneller zu trinken oder mal zwischendurch irgendwo an der Bar ein Bier zu trinken, damit bloß nicht auffällt, dass ich eine höhere Geschwindigkeit an den Tag lege als die anderen. Denn dieses Bild nach außen, das wollte ich unbedingt bewahren und auch mir selbst gegenüber, witzigerweise. Also ich habe mich zu einem viel größeren Anteil habe ich, glaube ich, mich selbst belogen. Deswegen auch kein Kasten Bier im Keller, weil ich wollte nicht jemand sein vor mir selbst, der ein großes Depot braucht, sondern es hat sich für mich immer besser angefühlt, wenn es eher so spontan und ach, jetzt kann ich es mir leisten und es funktioniert ja alles. Es klappt alles.
Gleichzeitig, wenn Sie das verheimlichen wollten, da war aber doch schon irgendwo tief drin, selbst wenn Sie sich das nicht so eingestanden haben, schon der Punkt, eigentlich ist es zu viel, oder? Also,
ja.
So hört sich das zumindest an, sonst müsste man es ja nicht verheimlichen.
Diesen Punkt gab es im Jahr ungefähr 2010, also 10 Jahre bevor ich aufgehört habe zu trinken, wo ich angefangen habe, mich mehr zu hinterfragen und mein Konsumverhalten so ein bisschen in Relation zu dem zu stellen, was ich von anderen kannte und mir schon die Frage gestellt habe, warum muss ich denn eigentlich mehr trinken? Warum muss ich heute schon wieder trinken? Wenn ich mit Freunden 2 Tage lang weg war, warum habe ich am dritten Tag, eigentlich am Abreisetag, auch schon wieder Lust darauf, Bier zu trinken und zwar viel Bier zu trinken? Das hat mich sehr bewogen damals, weswegen ich mal im Jahr 2010 meine erste 10-wöchige Pause gemacht habe mit Alkohol, eine Autobiografie eines Fußball-Bundesligaspielers gelesen habe, der auch Uli abstinent
Borowka
geworden
oder,
ist.
Oder wer
genau,
war das?
Das Buch. Genau das Buch. Und also A, haben mir die 10 Wochen Pause insofern die Bestätigung gegeben, dass ich kein Problem habe, weil die ganz locker durchliefen,
okay.
Auch wenn ich insgeheim die Tage gezählt habe, bis sie rum sind. Also ich kann mich an mein inneres Bergfest erinnern, nach 5 Wochen, wo ich dachte, nur noch 5 Wochen. Aber das habe ich so nicht wirklich wahrnehmen wollen. Und weil ich dann in derartigen Büchern gelesen habe, dass ein Kasten Bier pro Tag und noch eine halbe Flasche Schnaps gar kein Problem war mit am nächsten Morgen 2-mal Training in der ersten Bundesliga, dachte ich mir, na siehste Martin, so ein großes Problem kannst du nicht haben. Bei dir klappt auch alles, aber du bist ja von den Dimensionen her noch weit, weit davon entfernt.
Sie haben ja auch immer weiter Sport getrieben, ne? Welchen und wie regelmäßig?
Also ich fänd's toll, wenn ich tatsächlich jeden Tag morgens zum Joggen gegangen wäre, wie sie es vorhin bei der Einleitung ja, gesagt hat.
Also das stimmt nicht ganz.
Das habe ich nicht ganz, aber ich bin durchaus zweimal die Woche joggen gegangen und hab's da parallel dazu geschafft, 3 bis 4 Mal Krafttraining zu machen. Und
es ist ja auch ausgewogen, soll man ja auch so machen, ne? Abwechselnd Kraft und Ausdauer.
Genau, ich habe auf ganz vieles geachtet, was man so machen soll. Mhm. Also gesunde Ernährung, Schlaf und ganz vieles davon habe ich nach außen hin auch schon immer vorleben wollen und für mich selbst, mir selbst auch immer zeigen wollen, das machst du alles. Du machst nicht nur die Brote für die Kinder, du bist auch voll berufstätig, erfolgreich, machst ganz viel Sport und dann kannst du dir doch wohl abends deine Biere gönnen. Mhm. Und der Sport war bis ganz zum Schluss immer ein ganz, ganz fester Bestandteil meines Lebens. Und ich habe das irgendwie unter Schmerzen unter einen Hut gekriegt, weil zum Schluss habe ich wirklich Unmengen an Bier abends trinken können. Habe mir dann aber bewusst mich gezwungen, um 10 Uhr mein Pensum schon zu haben, damit ich ins Bett gehen kann und 7 Stunden später um 5 Uhr morgens aufstehen zu können. Und draußen Kraft- und Ausdauersport zu betreiben, im Dunkeln, teilweise im Winter. Mhm. Und ich hab das mit Kopfweh und Schwindelgefühl exerziert, was wirklich wahnsinnig belastend war. Aber wenn ich dann fertig war um 6:30, konnte ich gemütlich meinen Kaffee in der Küche trinken. Mir ging es deutlich besser. Der Kater war etwas reduziert dadurch durch den Sport. Und ich bin meinem Funktionieren nachgekommen. Also Brote schmieren, Frühstück machen und die Kinder in die Kita oder in die Schule fahren und dann ins Büro zu fahren.
Also selbst wenn es nicht jeden Tag Joggen war, so war es doch 5-mal die Woche Sport. So früh aufstehen, das mit der Disziplin hat hingehauen. Sie waren ein funktionaler Alkoholiker?
Ich war funktional. Ich mag das Wort Alkoholiker nicht so gern, weil es sehr stark mit einem bestimmten Bild verknüpft ist. Deswegen bezeichne ich mich gerne als Abhängigen.
Ja.
Weil die Abhängigkeit, die habe ich schon in sehr frühen Jahren festgestellt. Mhm. Nämlich mit dem Bedürfnis, auf keine Party zu gehen, ohne nicht Bier zu trinken oder ohne Bier getrunken zu haben.
Wie war das denn auf der Arbeit? Hatten Sie da auch mal eine Fahne oder ist es da gar nicht so aufgefallen?
Die hatte ich bestimmt mal. Ich habe auch da versucht, dagegen zu steuern, um das sozusagen verheimlichen zu können, indem ich mich bewusst mal etwas weiter weggesetzt habe oder immer ausreichend gefrühstückt hatte, dass ich schon was anderes im Magen hatte oder Kaugummis genommen habe oder nicht zu nah an andere Menschen rangekommen bin. Also ich war da schon auch sehr bedacht darauf, möglichst wenig durchscheinen zu lassen. Mhm. Und gleichzeitig war mir klar, insbesondere im Baugewerbe, dass es nicht unüblich ist, dass man abends mal was trinkt oder über den Durst trinkt und dann morgens nicht nach Pfefferminze riecht. Mhm. Also das hat mich manchmal belastet, aber auch nicht immer.
Und wenn Sie auch da, Sie sagen ja, es war nicht wirklich eine Strategie, weil eine Strategie bedeutet, das ist so kopfgesteuert. Aber was haben Sie da gemacht? Haben Sie die Zimmer gelüftet? Sie haben das ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet. Was haben Sie gemacht, um es auch dort nicht so auffällig werden zu lassen?
Ich würde sagen, in der Regel habe ich darauf geachtet, dass ich nicht bis spät in die Nacht trinke und dass ich morgens pünktlich zum Arbeitsbeginn im Büro bin und einigermaßen frisch wirke und ich hatte auch kein großes Problem mit Kater den Schein zu wahren. Das ist mir dann schon oftmals ganz gut gelungen, weil ich habe mich im Nachhinein bei einigen ehemaligen Kollegen aktiv darüber erkundigt. Sag mal, hast du irgendetwas festgestellt? Weil ich hatte ein Problem. Und da hab ich tatsächlich interessante, unterschiedliche Rückmeldungen bekommen.
Und welche?
Also allen im förmlichen Kontext ist es nicht aufgefallen oder niemand hätte vermutet, dass ich irgendein Problem gehabt haben könnte. Allen, mit denen ich gesprochen habe. Und das war schon wirklich bezeichnend, fand ich, und hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich wusste zwar, dass ich mit meiner Vertuschungsstrategie da durchaus erfolgreich war, aber es gab schon Momente, wo ich mir dachte, oh, wie peinlich, jetzt ist mir das passiert oder ich bin zu spät gekommen zu einer Besprechung und da habe ich mich danach schon gefragt, oh meine Güte, nicht, dass das dann doch irgendwann mal rauskommt, dass ich mehr trinke als andere.
Wie lange ging das dann so weiter noch?
Also diese Bedenken- und Eigenanalysephase, die ging 10 Jahre lang. Bis zum Jahr 2020 und innerhalb dieser Zeit waren es unzählige Biografien, die ich gelesen habe, Fachbücher darüber. Also ich habe mich abends im Bett dann sehr, sehr gerne objektiv mit der Thematik beschäftigt und die meiste Zeit davon aber immer, um mir selbst einreden zu wollen, dass mein Problem nicht so groß ist, als dass ich irgendetwas ändern müsste. Mhm. Und die tatsächliche Umentscheidung, die ist eigentlich durch Corona dann immer weiter sozusagen in den Fokus geraten, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin ganz viel zu Hause, ich muss ganz viel Homeoffice machen, ich bin im Arbeitszimmer oder im Keller am Arbeitsplatz. Und habe das Bedürfnis, ab späten Nachmittag Bier zu trinken und da wurde das schon mir sehr, sehr klar, dass es auch eine Belastung ist. Also diese dunkle Wolke, die ich ab 2010 vermutet hatte, die über mir schwebt, die wurde immer schwerer, immer massiver bis ins Jahr 2020.
Und diese dunkle Wolke, ich frage mich, was die auch ausgelöst hat und welche Spuren die vielleicht auch hinterlassen hat in Ihnen, auch in Ihrer Beziehung jetzt zu den Menschen, die Sie lieben. Also wie war das zum Beispiel auch im Verhältnis zu Ihrer Partnerin? Es gab ja dieses Geheimnis, wenn man so will, oder zumindest etwas, was Sie verbergen wollten. Stand das dann schon ein bisschen zwischen Ihnen und Ihrer Partnerin, zwischen Ihnen und Ihrer Familie?
Also nach vielen Gesprächen mit meiner Familie und mit meiner Partnerin stand es eigentlich nur dann zwischen uns, wenn wir eine gemeinsame Feier hatten und ich hatte dann deutlich einen über den Durst getrunken und war dann nicht mehr so richtig ansprechbar oder zu laut oder es gab einen Streit, der emotionaler, vor allem von meiner Seite aus, geführt wurde als sonst. Aber gerade so im alltäglichen Bereich, wo ich wirklich penibel darauf geachtet habe, dass alles irgendwie weiterläuft und dass ich auch ganz viel leiste, so wie ich es mir immer zurechtgelegt hatte mit Küchenarbeit und mit Haushalt und mit Kinderbetreuung plus Job und Sport, hab ich, glaube ich, immer ein funktionierendes Bild auch abgegeben, bis auf einzelne Situationen, aber als wirklich großen Streitpunkt haben wir das damals wirklich nur in einzelnen Fällen wahrgenommen.
Sie haben gesagt, während der Pandemie wurde diese Wolke immer dunkler, die Sie über ihn einfach gefühlt haben, die Sie über sich gefühlt haben. Wie war das denn dann in der bedrückendsten Phase? Wie würden Sie das beschreiben?
Das war so, dass ich die große Angst hatte, nicht mehr aus dieser dann doch wahrgenommenen Abwärtsspirale rauszukommen. Ich habe über Jahre lang immer wieder gesagt, es ist jetzt eine Phase, du kannst es dir jetzt gerade leisten und du wirst auch wieder weniger trinken. Du hast ja gezeigt, du kannst auch Pausen machen. Aber im Jahr 2020 habe ich dann es mehr geschafft, gnadenlos ehrlich zu mir zu sein, indem ich mir selbst vor Augen geführt habe, dass der Konsum stetig angestiegen ist über die Jahre und dass die Tage pro Monat oder pro Woche immer mehr geworden sind, an denen ich nicht Nein sagen konnte zum Alkohol. Und ich hatte Angst davor, da nicht mehr rauszukommen, beziehungsweise wirklich irgendwann auch einen größeren Schaden zu erleiden, indem mir irgendwas passiert durch Unachtsamkeit, dass ich meinen Job verliere, dass ich einen Job einen Fehler mache, dass mir was mit Kindern passiert, was auch immer. Also die große Angst davor, durch Alkohol einen persönlichen Verlust oder einen persönlichen Schaden zu erleiden, die war so groß, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, du ich glaube, du musst in die totale Abstinenz gehen, weil es wird, also du kriegst ansonsten diese Befürchtung nicht weg. Und es war, ich war, gefühlt war es ein Versuch. Ein Versuch, komplett nein, dem Alkohol gegenüber zu stehen und zu sagen, ich gehe jetzt in die Abstinenz.
Und der kam aus Ihnen heraus oder gab es da noch eine Situation, die dazu geführt hat, dass Sie gesagt haben, jetzt geht's so nicht mehr weiter?
Spannenderweise war es eine ganz banale Situation am Abendessenstisch, wo ich Abendessen vorbereitet hatte. Ich habe mich hingesetzt mit meiner Partnerin, ich hatte ein Bier vor mir stehen und sie sagte zu mir, hast du eigentlich schon was getrunken heute? Und weil ich es mir gerade frisch aufgemacht hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon ein, zwei, gerade beim Zubereiten hatte ich schon getrunken. Und ich wusste ganz genau, das waren schon vier oder vielleicht auch fünf Bier vorm Abendessen. Und dann hat sie das angenommen, diese Information, und hat eigentlich nur geantwortet, ist ganz schön viel zurzeit. Oder? Und es war gefühlt in dem Augenblick so wertfrei und wenig vorwurfsvoll, dass es, ich glaube, innerlich bei mir genau den Knopf gebraucht hat, den ich selbst nicht getraut habe zu drücken. Und in dem Augenblick habe ich gesagt, ja, du hast recht und ich muss auch etwas tun. Also es war nicht verkopft, es war in dem Augenblick aus dem Bauch heraus, ja, und ich muss auch etwas tun. Und dann habe ich zu ihr gesagt, lass mich mal bitte drüber nachdenken. Wir haben da noch länger geredet und ich habe am nächsten Tag habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, ich höre komplett auf zu trinken. Und einen Tag später hatte ich nochmal ein Treffen mit einem alten Freund, dem habe ich erzählt, mit einem sehr guten Freund, dem habe ich erzählt, ich trinke heute mein letztes Bier. Wir waren im Biergarten unterwegs und am nächsten Tag bin ich zum ersten Mal in einer Art oder in eine Selbsthilfegruppe in Berlin gegangen. Und habe gesagt, wie mein Problem zu sein scheint und ich gar nicht wisse, ob ich hier richtig bin. Und habe mich dann von Anfang an in dieser Gruppe sehr, sehr wohl gefühlt, einmal die Woche, weil ich das Gefühl hatte, hier kannst du dich erstmals ohne Angst so richtig auskippen und richtig dir diese dunkle Wolke von der Seele reden. Und dieser Austausch, der hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben und mich auch darin bestätigt, nicht mehr trinken zu wollen. Also ganz, ganz schnell habe ich das Gefühl gekriegt, der Zwang fällt weg und ich spüre nicht einen Verzicht, den ich jetzt mir auferlegen muss, sondern ich spüre die Motivation, frei leben zu können. Jeder Tag, jeden Tag, den ich damals verlebt habe, der wurde besser. Man spricht da oft von der rosaroten Wolke, die über Monate bei mir angehalten hat. Dieses Gefühls, frei zu sein und deswegen nehme ich das Wort Abhängigkeit so gerne in den Mund. Keine Abhängigkeit mehr zu spüren und den ganzen Tag wirklich tun und lassen zu können, was ich möchte, ohne einen Zwang zu spüren. Und das hat mich sozusagen in eine Euphorie, abstinent zu bleiben, katapultiert und hat es Tag für Tag immer stärker gefestigt.
Wie ging das denn eigentlich in diesen Situationen dann? Wenn ich mir das vorstelle, Sie haben aufgehört, gab es denn Situationen dann in den Wochen und Monaten danach, in denen es Ihnen gefehlt hat?
Es hat mir nie gefehlt, bis heute nicht. Und gleichzeitig gibt es Augenblicke, wo ich für Sekunden merke, ach guck mal, mein Nachbar steht jetzt auf der Terrasse und es ist Montagnachmittag, 16 Uhr und der macht sich gerade ein Helles auf und trinkt jetzt in der Sonne. Dass ich da ganz kurz denke, diesen Moment hatte ich auch sehr, sehr oft und ach, wie schön hat sich das in diesem Augenblick angefühlt. Diese Momente gibt es durchaus und ich glaube, die werden auch nie vergehen. Auch wenn ich heute merke, das dauert 10 Sekunden an und dann schwappt diese schöne Erinnerung in das wahre Bild in meinem Kopf, indem ich genau weiß, würde ich jetzt nur ein Bier um 16 Uhr auf der Sonnenterrasse genießen können? Nein, das wäre niemals so, sondern ich hätte ein zweites, ein drittes, ein viertes und so weiter getrunken. Ich hätte mich entsetzlich gefühlt am nächsten Tag. Mein Kater hat manchmal bis 17, 18 Uhr angehalten. Also ist unterm Strich betrachtet, gibt es also so einen großen Mehrwert, für mich zumindest, dass diese Augenblicke der Versuchung ganz schnell vorbeigehen.
Haben Sie mal einen heftigen Augenblick der Versuchung gehabt? Also, dass Sie kurz davor waren oder war das immer weit entfernt von Ihnen?
Ich hatte einmal einen Augenblick, wo es sehr knapp war. 21 oder 22, glaube ich, war es, wo ich in Quarantäne saß an Weihnachten 7 Tage hier in meinem Arbeitszimmer und durfte nicht raus, habe das Essen vor die Tür gestellt gekriegt und grauenvoller Zustand damals gefühlt für mich. Und nach 3, 4 Tagen dachte ich darüber nach, im Gartenhaus steht noch ein halber Kasten Bier. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich mich erwischt dabei, wie ich gemerkt habe oder wie ich gedacht habe, wenn ich den mir nachts oder abends hole, kriegt das keiner mit. Ich kann den leer trinken und ich stelle den leer nachts wieder zurück ins Gartenhaus, merkt kein Schwein. Und dann habe ich dieses Szenario durchgespielt, habe auch diese Möglichkeit mir vor Augen gehalten und was ich dann alles, also welche positive Emotion ich damit bei mir hervorrufen könnte, und habe das dann aber weiter gesponnen und habe mir überlegt, okay, wie machst du es dann? Dann musst du den leeren Kasten irgendwie loswerden, dann hast du einen unglaublichen Kater und dann gäbe es vermutlich am nächsten Tag wieder die Gelegenheit, zur Tanke zu gehen oder so, abends heimlich, und das würde ich vermutlich auch machen. Und ich wäre sehr schnell wieder in einem Fahrwasser drin, aus dem ich mich nach jahrelangem Kampf endlich befreien konnte. Und da wurde mir dann klar, nach, ich sag mal, einer Viertelstunde oder 20 Minuten, das machst du nicht. Das ist eine bescheuerte Idee und du lässt es.
Wie ist das in anderen Situationen? Sie haben ja gesagt, das war die einzige Situation, aber man ist ja überall Alkohol gegenüber. Also es ist ja überall präsent im Supermarkt und irgendwo. Gibt es Anlässe, gibt es Orte, die Sie meiden, oder sind Sie da mittlerweile gelassen in dieser Hinsicht?
Also mittlerweile bin ich wirklich sehr gelassen, weil ich weiß, die Substanz lockt bei mir nicht mehr das Verlangen hervor. Ich kann abends in eine Bar gehen oder in einen Club gehen, kann mit Wasser oder alkoholfreiem Bier, was ich durchaus hin und wieder trinke, anstoßen und fühle mich pudelwohl in diesen Situationen. Das liegt nicht daran, weil ich einfach nur gemerkt habe, ich brauche diese Substanz nicht mehr, sondern weil ich über die letzten Jahre auch viel intensiver zu mir selbst gefunden habe und ganz viel Unsicherheit vergraben konnte, die ich damals hatte. Und ich muss dazu sagen, mit 18, 19 war ich noch deutlich weniger selbstbewusst. Und da war das einfachste Mittel, um sich in einen betäubten Zustand zu versetzen. 10, 20 Jahre später hatte ich durch mein Berufsleben und einfach auch durch einen Reifeprozess ganz anderes Selbstbewusstsein aufgebaut, weswegen ich den Alkohol eigentlich gar nicht mehr gebraucht hätte. Und ich aber nur durch den Gewöhnungsprozess, und im Gehirn passiert ja auch ganz viel durch das immer wiederkehrende durch die hormonelle Veränderung, wenn der Kopf weiß, wenn ich Alkohol trinke, schütte ich Dopamin aus, und dann ist es natürlich die beste Entscheidung, das relativ schnell immer zu einer Ausschüttung zu bringen. Also der Gewöhnungsprozess, der hat mich auch nicht mehr wirklich ich selbst sein lassen, und das habe ich nach der Abstinenz Schritt für Schritt und Monat für Monat eigentlich wieder gewonnen.
Was sind das sonst für Situationen auch im Alltag, die Sie heute genießen können, jetzt wo Sie mehr Sie selbst sind?
Alles. Also wirklich eigentlich alles.
Einfach das ganze Leben.
Das ganze Leben, das ist so. Und es ist auch die Qualität der Wahrnehmung. Die Qualität der Wahrnehmung, egal ob es jetzt darum geht, mit meiner Tochter zusammen ein Bild zu malen oder mit meinem jüngsten Sohn ein Lego-Haus zu bauen oder mit meinem Ältesten über seine Beziehung zu sprechen. Ich merke, ich bin voll in dem Jetzt, in dem Augenblick drin. Ich kann mich zu 100% darauf konzentrieren, darauf einlassen. Der Fokus ist so klar und so intensiv auf diesen einen Moment, weil ich im Hintergrund keinen Zwang spüre, kein Denken an, jetzt muss ich aber bald wieder zum Kühlschrank oder ich habe nichts mehr zu Hause an Bier oder ich brauche noch irgendwas, damit meine Logistikkette funktioniert. Also das Fehlen dieses Zwanges, der fühlt sich noch immer an wie eine ganz große Freiheit und auch eine Klarheit in der eigenen Wahrnehmung.
Wenn Sie das so sagen, was Sie da heute so genießen, ne, so ganz in dem Moment zu sein, auch ganz ungeteilt Aufmerksamkeit schenken zu können, auch zu Ihren Kindern zum Beispiel. Gibt's denn auch Momente, die Sie bereuen im Nachhinein?
Es gibt einen Moment, der ist mir tatsächlich sehr intensiv noch im Kopf geblieben, den ich mit meiner Tochter hatte. Meine Tochter ist heute 10,5 Jahre alt und war damals ein bisschen älter als 2 und sie hatte etwas gekränkelt und wir sind an dem Tag zu einer Taufe meines einen Neffens gefahren. Wir mussten 5 Stunden im Auto fahren und sie hat wirklich scheinbar Schmerzen gehabt, hatte irgendwie Verdauungsprobleme und wir haben irgendwie den Tag rumgebracht und abends war dann die Feier und ich habe schon gemerkt, naja, das Bier läuft schon wieder gut, für mich ist die Feier ganz gut, meine Tochter hatte sich immer gut dann auch ablenken können mit ihren Cousinen und mit ihrem Bruder. Das lief eigentlich alles, bis dann die Kinder irgendwann müde wurden und ich sie um 21 Uhr, 22 Uhr ins Bett gebracht habe. Und ich habe gemerkt, dass sich meine Tochter sehr, sehr schwer tut mit dem Einschlafen und habe in dem Augenblick gemerkt, wie unruhig ich innerlich geworden bin, dass das sich so lange hinzieht und weil ich wollte wieder runter, ich wollte wieder auf die Feier und ich wollte mein nächstes Bier trinken. Ich bin emotional geworden und ich habe gesagt, schlaf jetzt ein. Und ich habe gemerkt, ich war nicht mehr so, wie ich eigentlich als Vater gerne sein möchte, nämlich fürsorglich und voll mit ihr beschäftigt, damit sie die Ruhe und den die Geborgenheit spüren kann, insbesondere in dieser schwierigen Phase mit Schmerzen, die sie eigentlich verdient hätte. Und das diesen Augenblick, der hat sich bei mir ganz, ganz stark eingebrannt und über diesen Augenblick habe ich mit ihr vor 2 Jahren, glaube ich, auch gesprochen, hab sie gefragt, ob sie sich daran erinnern kann. Und da hat sie zu mir gesagt, nein, Papa, alles gut, kann ich nicht. Und das hat mich dann noch mehr gerührt, weil ich mir dachte, oh Gott, du sagst mir das jetzt, ich glaube dir das sogar auch. Aber trotzdem, irgendeine Kerbe wird dieser Augenblick bei dir hinterlassen haben und die geht auf meine Kappe. Das ist mein Thema. Und die kriege ich auch nicht mehr weg. Das Einzige, was ich machen kann, ist daraus jetzt das Positive sehen, in dem, so doof wie es klingt, indem ich jetzt in ähnlichen Augenblicken noch viel stärker daran denke, worauf kommt es jetzt tatsächlich an? Hier ist ein Kind, das meine Tochter, die mich braucht und es geht um nichts anderes.
Schon ein gutes Gefühl, die richtige Abbiegung gewählt zu haben, ne? In dem Moment noch. Wenn ich das so höre.
Ein sehr gutes Gefühl. Ja, absolut. Ja.
Sie sagen ja auch, und das ist ja auch richtig, es ist auch eine Frage, wie sehen wir als Gesellschaft, wie gucken andere denn auf dieses Thema? Wie sehen wir das als Gesellschaft? Sie sind auf der Management-Ebene. Wie sind Sie denn da damit umgegangen? Haben Sie sich Sorgen gemacht, dass Sie dann mit anderen Augen gesehen werden? Haben Sie es sehr offen gemacht? Wie war das?
Ich habe damals auch weiterhin viel gelesen zum Thema Abhängigkeit, zum Thema Sucht, zur Substanz Alkohol und es war das Thema, was mich vor allem in meiner Freizeit wahnsinnig beschäftigt hatte und ich wollte anderen, die Ähnliches durchmachen oder durchgemacht haben, irgendwie auch eine Hilfe oder eine Unterstützung sein, wenn der Wunsch da war, auf der anderen Seite sich auszutauschen und das habe ich das habe ich irgendwann gemerkt und habe dann auf einem Streamingdienst so eine Plattform entdeckt, wo es unterschiedliche Videos, Geschichten gab, die ehemals Abhängige erzählt haben. Und da dachte ich mir irgendwann, genau sowas willst du auch mal machen. Nicht nur für mich selbst, sondern für jeden, der daraus irgendetwas für sich selbst ableiten kann. Mhm. Und da hatte ich mich beworben und hatte kurz darauf eine Zusage. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut und habe damals mit meinem Coach gesprochen, habe das erzählt, wie mache ich das denn eigentlich und wie mache ich das mit meiner Firma, weil das hatte ich in meiner Euphorie erstmal noch gar nicht durchdacht. Mir war nur klar, wenn ich so ein Video mache, dann würde ich es gerne mit einem vollen Namen machen und ich würde auch gerne meine Funktion und den Firmennamen benennen, weil Ich habe so viel verheimlicht in meiner Vergangenheit, damit ist jetzt Schluss. Ich möchte sehr, sehr offen damit umgehen. Und dann hat mir mein damaliger Coach hat gesagt, dann versuch deine Firma dafür zu gewinnen. Und ich hatte schon befürchtet, dass so ein Spruch kommt. Und dann dachte ich mir, okay, dann versuche ich das mal. Und habe dann relativ schnell einen Termin mit meinem Chef und mit der Europaleitung, was auch so ein bisschen ein Chef für mich war, gemacht und habe beiden erzählt, unabhängig voneinander, was ich vorhabe, dass ich ein Video drehen möchte und dass ich gerne den Firmennamen nennen möchte und ob ich dafür die Genehmigung bekommen habe. Und ich habe in beiden Fällen die unmittelbare Rückmeldung bekommen, super Sache. Das ist wirklich, das ist vorbildlich, das ist ganz mutig. Macht es, also wir finden das beeindruckend. Und der Abschlusssatz war: aber lass uns das nochmal kurz mit dem Marketing abstimmen. Und dann kann ich mich erinnern, es ist ein großer Konzern, dass es noch 2, 3 Schleifen gab, bis scheinbar in die Konzernzentrale, wo der Antrag irgendwann vorlag, dass der Martin den Firmennamen benennen möchte im Zusammenhang seiner Alkoholgeschichte. Und es waren ungefähr 1,5 Monate, wo ich wirklich gezittert habe und mir gedacht habe, Mensch, ihr wollt so viel Diversity ausstrahlen, so viel bunte Vielfalt nach außen, denn alles scheint toll zu sein und der Mitarbeiter scheint immer gehört zu sein. Da kann es doch eigentlich nicht sein, dass mir hier irgendeiner einen Stein in den Weg legt. Mhm. Und so war es auch nicht. Man hat mir gesagt, Martin, mach das. Ja, nachdem ich das grüne Licht hatte, Habe ich das Video gedreht und das wurde dann veröffentlicht, ich glaube vor knapp einem Jahr, und habe seitdem, also ich gehe damit nicht hausieren innerhalb meiner Firma, aber wenn mich jemand darauf anspricht, und das ist mir schon ein paar Mal passiert, indem man mich fragt, Martin, ich habe dein Video gesehen und Hut ab, und dann bin ich sehr, sehr schnell in einer sehr tiefgründigen Unterhaltung. Und das motiviert mich, immer mehr Augenblicke zu suchen, wo ich die Gelegenheit habe, so wie heute, darüber offen zu sprechen und es immer mal wieder punktuell irgendwo platzieren zu können.
Man spürt richtig, wie wichtig Ihnen das ist und wie gut das auch tut, diesen Austausch wirklich erreicht zu haben. Wenn Sie, und das frage ich am Ende des Podcasts jeden, wenn Sie jetzt alles zusammennehmen würden, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
In meinem Leben ist das Allerwichtigste die Ehrlichkeit zu mir selbst. Die wird immer eine Riesenherausforderung bleiben, weil ich als Mensch, wir als Menschen ganz stark von Emotionen auch beeinflusst werden. Und mir ist es am wichtigsten, immer zu mir selbst finden zu können und den engsten, vertrautesten Draht zu mir selbst zu haben. Weil wenn ich das schaffe, und momentan gelingt mir das wirklich sehr, sehr gut, dann fühle ich mich selbst am besten und dann habe ich die beste Möglichkeit, mein ganzes Umfeld positiv zu beeinflussen. Und das zu sehen, macht eine wahnsinnige Freude. Und wenn ich das aufrecht erhalten kann, dann wäre ich dafür sehr, sehr dankbar.
Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Vielen Dank, Herr Beitinger, auch für Ihre Offenheit.
Vielen herzlichen Dank an Sie.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Nadine Ackermann, Barbara Christopher, Sven Hauser, Martin Müller, Produktion Michael Wagner, und vielen Dank natürlich auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie sich für Familienthemen interessieren, dann empfehlen wir Ihnen auch den Podcast Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast mit ehrlichen Gesprächen übers Elternsein. Die Gastgeber treffen jede Woche verschiedene Familien und lassen sich ihre Geschichten erzählen. Den Eltern ohne Filter Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis in 2 Wochen hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.